Ich habe gedacht, bevor ich den Predigttext lese, möchte ich euch einfach mal einen orientalischen Marktschreier vorstellen, wie er so redet. Ich weiß nicht, wer schon mal so auf einem Bazar war, wo dann die Waren feilgeboten angepriesen werden. Hört mal hier, Herr, hier, wer Durst hat, hier gibt es Wasser, auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt, Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr auch nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt? Und euer sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, denn ihr habt es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir, hört auf mich, dann werdet ihr leben. Ist nicht so unsere Sprache irgendwo im Kaufhaus. Aber wie gesagt, auf einem Bazar im Orient, da geht das so ungefähr zu. Und jetzt kommt der Hammer. Wenn ich euch sage, so redet nicht irgendein Verkäufer, sondern so redet der lebendige Gott. Würde ich nie machen. Ihr würdet mich sofort entlassen, nach 3 Sonntagen. Es ist eine Zumutung, so zu reden und etwas anzupreisen. Kann doch nicht wahr sein. Das muss doch immer Stil und Format haben. Gott ist so einer und hört ihr daraus diese Liebe. Freunde, verplempert euer Leben nicht. Ihr habt nur ein Leben. Und ich habe viel in euer Leben investiert an Begabungen. Und jetzt kommt's drauf an, dass ihr die Linie findet. Gebt doch euer Geld, gebt doch das Kapital eures Lebens nicht aus für sinnlose Zwecke. Und dann zerrinnt ihr das Leben zwischen den Fingern. Kommt her zu mir, dass ihr lebt. Lest das zu Hause nochmal durch. So wirbt Gott. Und gerade in den Kapiteln, die wir zurzeit als Gemeinde lesen, den Gästen sei gesagt, wir haben zurzeit eine Aktion Gemeinde liest Bibel und wir lesen zusammen im Buch des Propheten Jesaja. Da zieht Gott immer mehr die letzten Register der Werbung, um Menschen zu locken, zu sich zu locken. Das ist fantastisch. So liegst du, so liege ich Gott am Herzen. Und daran schließt sich der Predigttext aus der Heiligen Schrift heute an, Jesaja 55, 6 bis 13. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör endlich auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen. Unser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben. Oder in anderer Übersetzung heißt es, bei ihm ist viel Vergebung. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat und er hat genügend Brot. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will. Und führt es aus, was ich ihm aufgetragen habe. Ihr werdet voller Freude das Land eurer Gefangenschaft verlassen und wohlbehütet in eure Heimat zurückkehren. Berge und Hügel brechen in Jubel aus und die Bäume am Weg klatschen in die Hände. Anstelle der Dornenbüsche wachsen Zypressen und wo heute Brennnesseln wuchern, schließen Myrtensträucher empor. Dadurch wird mein Name überall bekannt. Mit eurer Heimkehr setze ich für immer ein Zeichen, das nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Ihr Lieben, in unserer Welt von Gott zu reden, war noch nie einfach. Für Gott zu sein, ist auch immer schwerer, als gegen Gott zu sein. Man befindet sich immer in der Minderheit und die Gegenseite hat eine Menge von Argumenten gegen Gott. Und sie findet einen großartigen Beifall. Das war schon immer so. Das war auch beim Propheten Jesaja schon so, als er mit seinen Landsleuten das Gespräch über Gott aufnimmt. Er redete mit seinen nach Babylon verschleppten Landsleuten aus Israel über Gott. Und er sprach von Gott und die Menschen sprachen nicht mehr von Gott. Er wollte seine Freunde trösten, aber sie empfanden das als billige Vertröstung. Und er wollte ihnen Hoffnung vermitteln und bei ihnen war Verzweiflung. Seit Jahrzehnten, circa 50 Jahre, saßen sie fest in Babylon. Verschleppt, heimatlos und rechtlos. 50 Jahre. Anfangs hatten sie noch gehofft und gebangt und voller Sehnsucht an ihre Heimat gedacht. Sie saßen an den Wassern von Babel und weinten, als sie an ihre Heimat dachten, an die großartigen Gottesdienste, an den Tempel, an Jerusalem. Und mit der Zeit, da nagte das an ihrer Hoffnung. Wir kennen das, oder? Da nagte das. Die Sehnsucht wurde stumpfer und die Hoffnung auf Rückkehr geringer. Und sie mussten einfach realistisch werden. Da ändert sich nichts mehr. Hier werden wir unser Leben fristen. Sie hörten auf, von der Rückkehr zu träumen und hörten auch auf, damit von Gott zu reden. Und genau da knüpft Jesaja an und er kriegt die ganze Breitseite der Argumente gegen Gott zu hören. Und die wollen wir heute einmal so ein bisschen beleuchten. Argumente gegen Gott, das ist doch Musik für unsere Ohren. Warum schweigt Gott zu den Gebeten, die wir zu ihm emporschicken? Warum greift Gott nicht ein und erfüllt meine tiefste Sehnsucht, auf die ich schon Jahre oder Jahrzehnte warte? Warum lässt Gott das ganze Elend zu? Warum lässt Gott die Großen laufen und lässt es zu, dass die Kleinen belangt werden? Warum die 6 Toten in Lüttich? Warum Manila? Warum Ägypten? Und, warum? Es gibt viele Argumente gegen Gott. Auch schon vor 2500 Jahren. Und wir wollen 3 heute Morgen mal nachspüren, die der Prophet Jesaja als ihm entgegengebracht empfindet und darauf antwortet. Der erste Einwand: Gott hat uns verlassen. Gott ist nicht mehr da. Der gute alte Gott von früher, das war eine tolle Sache. Aber ist nicht mehr. Was waren das Gottesdienste damals? Was haben wir Gott gefeiert? An Gott geglaubt. Aber jetzt, hier in Babylon, Mutterseelen allein, da ist kein Lebenszeichen von Gott. Da ist kein Zeichen seiner Gegenwart. Früher, wenn man die Väter denken, an unsere Erzväter des Glaubens, da gab es Zeichen, große Zeichen Gottes, der Auszug aus Ägypten, die Einnahme des Landes Kanaan. Und da gab es auch noch große Zeiten zur Zeit der Könige. Aber heute und hier, wo ist eigentlich unser Gott? Wo ist er? Wo wirkt denn Gott unter uns? Wir erfahren Gott nicht mehr. Für unser augenblickliches Leben, wie es nun mal ist, da gibt er nichts her. Gott hat uns verlassen. Nein, sagt Jesaja, ich protestiere im Namen Gottes gegen diese Auffassung. Im Namen Gottes protestiere ich. Gott ist da und Gott ist nah. Und Gott ist so nah, dass man ihn suchen kann und dass man ihn finden kann. So nah, dass man rufen kann zu ihm und er hört es. So nah, dass man anklopfen kann und er tut auf. So nah, dass man bitten kann und das kommt bei ihm an. Wir können ihn finden. Wie heißt es in Vers 6? Such den Herrn, solange er zu finden ist. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Das ist auch eine kleine Einschränkung. Gott bleibt der Unverfügbare. Der Unverfügbare. Und es gibt hohe Zeiten des Redens Gottes. Die muss man nutzen, sonst verpasst man sie. Und dann fährt der Zug ohne uns ab. Wir verfügen nie über Gott und können sagen, Gott heute nicht, in 50 Jahren. Erstmal will ich leben und Gas geben. Sondern Gott redet in unsere Leben. Das sind die ganz heiligen Momente. Das sind heilige Stunden. Und die müssen wir nutzen, liebe Freunde. Die müssen wir nutzen. Er ist da. Nicht irgendwo im Menschen, Gedanken und Philosophien. Und man kommt Gott auch nicht auf die Spur, in endlosen Diskussionen oder in sich selber versenken oder in seinem Selbst zu meditieren. Man findet diesen Gott auch nicht in Ekstase, in religiösen Leistungen, sondern man findet diesen Gott nur da, wo er gesagt hat, dass er gefunden werden will. Sucht in der Schrift, sagt Jesus mal. Denn da ist die Spur gelegt, die führt zu mir. Sucht in der Heiligen Schrift. Geht in die Gemeinde, sagt Jesus, da passiert dieses Wunder. Ihr seid ja sonntags morgens nicht unter euch. Denkt man ja manchmal. Sondern da bin ich der lebendige Gott, der den Kosmos in Gang gesetzt hat und der diesen Kosmos erhält und der alles wieder recht richten wird. Da bin ich Gott gegenwärtig. In und durch diese kümmerlichen Boden, ohne die ich es nicht mache. Und da werdet ihr von mir angerührt. Da trete ich euch nahe und dann ist es wichtig, dass ihr mir nahe tretet. Und dass er zu mir kommt. Dieser Gott, der sich abschließend offenbart hat in seinem Sohn. Da lesen wir einmal im Hebräerbrief, dass dieser Jesus, darf ich mal so sagen, das Schaufenster Gottes ist. Und in dieses Schaufenster hat der lebendige Gott alles hineingelegt. Dieser Jesus ist der Prägestempel seines Charakters. Wer wissen will, wie Gott ist, der muss Jesus anschauen. Und dann schaut der Gott mitten ins Herz. Und dann bekommt er Sehnsucht ins Herz, diesen Herrn, diesen Gott kennenzulernen. Für sich mit ihm unterwegs zu sein. Und dann sein Leben in guten Händen zu wissen. Sucht den Herrn. Bittet ihn, redet mit ihm, solange er nahe ist. Und dann wird man das erfahren, was in einem wunderbaren Pro-Christ-Lied mal so ausgedrückt ist. Gott ist da. Gott ist da, er ist unbegreiflich nah. Gott ist da, er, der immer ist und war. Seine Güte lässt uns leben, seine Gnade uns vergeben, bleibt in Ewigkeit derselbe. Gott ist da. Gott gibt uns sein Wort und zeigt uns sein Gesicht. Denn wer Jesus Christus anschaut, sieht in Gottes Angesicht, wie er Kranke heilt und wie er Sünder liebt, wie er jeden Menschen achtet und am Kreuz sein Leben gibt. Gott ist da, Freunde. Gott ist da. Wir müssen ihn nur suchen. Und wir müssen ihn ernsthaft suchen. Und wir müssen ihn engagiert suchen. Gott will gewollt werden. Gott will gewollt werden. Gott will gesucht werden. Er ist ein Juwel. Und Juwelen findet man nicht auf der Straße. Die findet man nicht im Vorbeigehen. Da ist etwas gefragt von uns, eine Bewegung, eine Dynamik zu ihm hin, von ganzem Herzen. Und dann werden wir ihn erfahren, dann wird er sich uns offenbaren. Dann, vielleicht liegt aber genau da unser Problem. Wir klagen, dass Gott sich nicht um diese Welt und oftmals nicht um unser Leben kümmert. Aber wenn es darum geht, dass wir ernsthaft nach Gott fragen, dass wir nach Gott fragen vor allem anderen, dann kriegen wir auf einmal kalte Füße und weichen zurück. Aber Gott lässt sich nur von denen finden, die ihn mit ganzem Herzen suchen. Und die bereit sind, ernsthafte, klare Konsequenzen in ihrem Leben zu ziehen. Die bereit sind, eine Kehrtwendung in ihrem Leben zu vollziehen und ihm ihr Leben zu unterstellen. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du, bitte, das Nächste. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen? Eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken. Komm heim zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen. Unser Gott vergibt uns, was wir auch immer getan haben, denn bei ihm ist viel Vergebung. Müssten wir nicht ehe wir manchmal sehr schnell Gott anklagen, uns selber anklagen, dass wir ihn nicht ernsthaft gesucht haben, dass wir nicht bereit sind, ernsthafte Konsequenzen zu ziehen. Wir möchten ihn nur als Zutat zum Leben, als eine Lebensversicherung für alle Eventualfälle, als Strohhalm in rettender Not. Dass wir nicht daran denken, uns als Sünder vor ihm zu bekennen und ihn um Vergebung zu bitten? Müssen wir uns nicht zuerst anklagen, weil wir nicht bereit sind, unsere eigenen Wege zu verlassen und Gottes Wege zu gehen? Unsere eigenen sehr oft egoistischen Gedanken aufzugeben und Gottes Gedanken zu denken? Unsere Maßstäbe zu hinterfragen und hinterfragen zu lassen und uns einlassen auf seine Spur und auf sein Wort und seine Gebote. So radikal müssen wir sein, sagt der Prophet Jesaja, wenn wir uns wirklich Gott nähern. Keine unverbindliche Spielerei. Wir haben es mit Gott zu tun. Darf ich mal eine Frage stellen? Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du immer mehr ahnst, zu der Ahnung kommst, es gibt einen Gott, es gibt wirklich einen Gott? Was würde sich in deinem Leben ändern? Vielleicht bist du auf dem Anmarschweg zu Gott. Eine spannende Sache. Gott ist da. Gott ist da. Und Gott lädt dich ein. Gott schenkt dir Erkenntnisse. Und nun liegt es an dir, dass du den ersten Schritt machst. Dass du das, was du klar erkannt hast, nun beginnst, in das Leben umzusetzen, in dein Leben hineinzunehmen. Und dann wirst du weitere Offenbarung bekommen. Dann wirst du weiter den Schleier weggezogen bekommen. Und gehst von Klarheit zu Klarheit auf diesen Gott zu. Was würde sich in unserem Leben wirklich ändern, wenn ich mehr und mehr spüre, der ist wirklich da? Würde sich was ändern? Graham Greene hat einmal das so formuliert, das hat mich immer begeistert. Normalerweise suchen wir Gott nicht, sondern unternehmen einiges, uns ihm vom Hals zu halten. Wir wollen nicht, dass er sich in unser Leben einmischt. Der bloße Gedanke an Gott ist unbequem und begrenzt unseren Egoismus, indem wir uns so wohlfühlen. Wir suchen nach Gründen, wie wir uns Gott vom Hals halten können. Wir sind nicht die leidenschaftlich Suchenden, für die wir uns gerne ausgeben. Darüber muss man nachdenken. Suche ich Gott und wirklich nur Gott? Der Prophet Jeremia hat ein Wort gesagt, das begleitet mich schon zig Jahre. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Von ganzem Herzen, nicht halbherzig, nicht sonntags mal fragen und dann gehen die 6 Tage im Alltag, die spulen wir ohne ihn mal. Von ganzem Herzen. Leidenschaftlich Gott suchen. Und dann sagt Gott, dann wirst du mich finden. Das verspricht er. Dann lässt er sich finden, da gibt er sein Wort drauf. Und wie oft mache ich Menschen in der Seelsorge Mut? Da steht's und nun lebe das. Gott steht dazu. Jetzt liegt's an dir. Jetzt liegt's an dir. Und dann machen wir Erfahrungen mit ihm. Befreiende Erfahrungen, dass er Türen zur Freiheit aufsperrt, so wie hier den Israeliten in Babylon. Dann machen wir entlastende Erfahrungen. Bei ihm ist viel Vergebung, weil bei uns auch viel daneben gegangen ist, was vor dem lebendigen und heiligen Gott nicht bestehen kann. Bei ihm ist viel Vergebung. Freunde, da bade ich mich immer wieder drin, immer wieder an der Stelle. Und das ist großartig, Entlastung in seinem Leben zu erfahren, von Neuem zu beginnen. Was bedeutet das für die Beziehungen, in denen wir leben? Was bedeutet das für die Ehen? Bei ihm ist viel Vergebung. Und da ist Neuanfang möglich. Und die zweite Chance ist da. Warum sollte man sie nicht nutzen? Und dann werden wir sinngebende Erfahrungen machen von ihm. Wie geht das Lied noch weiter? Hört mal zu. Pro-Christ-Lied. Nichts ist, wie es war. Und nichts bleibt, wie es ist. Wenn ein Mensch zu Jesus umkehrt und sein Leben lebt als Christ, dann erstrahlt die Welt in einem neuen Licht. Dann steht ihm der Himmel offen, weil Gott selber ihm verspricht, ich bin da. Ich bin da. Bin dir unbegreiflich nah. Meine Güte gibt dir Leben. Meine Gnade will vergeben. Ich bin da. Ich bin da. Ich, der immer bin und war, bleib in Ewigkeit derselbe. Ich bin da. Damit kann man leben. Und ein zweites Argument. Wir können nicht verstehen, was Gott tut. Wir können nicht verstehen, was Gott tut. Die Botschaft des Propheten Jesaja, Gott wird die Befreiung einläuten. Und er wird eure Heimkehr aus Babylon wirklich vorbereiten. Die blieb den Menschen unverständlich. Man kann das ja verstehen, oder? 50 Jahre im Exil, da hat sich nichts gerührt. Und jetzt soll man freikommen? Unmöglich. Das geht ja gar nicht. Da müssten ja alle Weltmächte, die müssten ja gestürzt werden irgendwie. Die müssten ja vom Thron gestoßen werden. Was für eine Revolution müsste in Gang gesetzt werden, damit Befreiung überhaupt möglich wäre? Wie soll das gehen? Die Frage ist ja sehr aktuell in der Bibel, ja? Nicht nur bei Maria. Wie soll das gehen? Ich ein Kind zur Welt bringen? Ich habe keine Nähe zu einem Mann gehabt. Wie soll das gehen? Wie oft wird das in der Bibel so? Wie soll das gehen? Unmöglich. Und dann kommt da ja noch eins drauf, dass Gott denen sagt, ich habe schon einen Befreier für euch. Und das ist der heidnische König Kyros. Die haben sich geschüttelt. Wir uns befreien lassen durch einen heidnischen König. Die Rettung nehmen wir nicht an. Wie jemand, der irgendwo da in den Teich gefallen ist und dann schmeißt man ihm einen roten Rettungsring hin und sagt, dem will ich nicht, ich will einen grünen. Dass er an der Stelle durch einen heidnischen König wir uns retten lassen, das muss jeder fromme Jude ablehnen. Gottes Hilfe kann zugleich manchmal eine Demütigung sein für unsere frommen Pläne. Und Gottes Gedanken sind nicht nur anders, die sind auch manchmal für uns ärgerlich. Die passen uns nicht. Auch das steckt in diesem Text drin. Gott ist rätselhaft. Gott ist unverständlich. Wir blicken nicht durch bei dem, was er tut. Wir können sein Tun, sein Reden und sein Schweigen so schlecht deuten und verstehen. Wir bringen so vieles, was wir in dieser Welt erleben, nicht mit dem Bild eines liebenden Vaters zusammen. Und wir können manches, was sich in unserem eigenen Leben ereignet, nicht zusammenbringen mit dem Bild über Gott des guten Hirten. Das kriege ich nicht zusammen. Kennen wir das? Warum ist denn alles so undurchsichtig? So wenig einleuchtend, so wenig nachvollziehbar, was uns von Gott her begegnet, von uns, auf uns zukommt. Das waren Fragen damals und das sind Fragen heute. Und der Prophet antwortet klar, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das heißt, Gott bleibt Gott. Und Gott bleibt der ganz andere, auch für uns Fromme. Gott ist uns himmelweit überlegen. Und er hat einen größeren Überblick. Er kann alle Dinge zueinander ordnen. Wir kriegen das nicht hin. Gott hat einen Durchblick. Wir kreisen oft im Nebel und können nicht durchstoßen. Und Gott hat einen Weitblick. Er kann durch den Horizont blicken. Wir können noch nicht mal durch die Wand blicken. Wir alle haben einen toten Winkel. Die Autofahrer wissen, was das bedeutet. Gott hat keine toten Winkel. Gott sieht alles. In jedem Augenblick. Und er übersieht alles. Er hat das ganze Bild. Da ist nichts, wo er nicht hinschaut. Er ist unbegrenzt. Und wir sind begrenzt. Und deshalb verstehen wir vieles nicht.
Sich auf Gott einlassen heißt auch,
dass man mehr und mehr verzichtet auf die eigenen Gedanken und Vorstellungen, als letztes auszugeben, sie für Wahrheit auszugeben. Das heißt sich Gott nähern, dass er größer wird, auch mit seinen Wegen und mit seinen Vorstellungen, auch über unser Leben. Meine Wege sind höher, meine Gedanken sind anders. Kann man das vielleicht auch ganz anders verstehen? Kann man das ganz anders verstehen? Einer, wenigstens einer, sieht weiter. Einer hat Pläne für die Welt und den Kosmos, nicht in Berlin und nicht in Washington oder wo auch immer. Einer hat sie. Er hat die Pläne für diesen Kosmos und einer hat auch den Plan für dein und mein Leben. Und einer hat absolut gute Pläne. Pläne, die immer zum Heil führen. Immer letztlich zum Heil führen. Seine Gedanken kommen aus der Ewigkeit. Und sie sind durchdacht bis zum Ziel. Inklusiv dessen, was wir nicht verstehen. Und ihr Lieben, das ist meine tiefste Überzeugung, dass jeder von uns, wenn er eines Tages in der Ewigkeit vor diesem Herrn steht, staunen wird über seine Pläne und seine Wege, inklusiv der Wege und Ereignisse, an denen wir uns auf Erden wund gerieben haben, und man kann sich wund reiben, die wir nicht verstehen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und das alles in Anbetung einmündet. Deshalb lasst uns festhalten, was von Gott her auf mich zukommt, das ist immer durchdacht. Das ist immer durchdacht. Und zwar auf weite Sicht. Und es ist gut. Auch wenn ich den Überblick verliere, das passiert mir manchmal, das geschieht euch gewiss auch so. Er verliert ihn nicht. Und auch wenn ich nicht alles verstehe, er weiß, was er tut. Glaubst du das? Glaubst du das? Sicher werden durch dieses Wissen und diesen Glauben nicht alle Probleme und Konflikte aus der Welt gelöst. Und werden auch nicht alle Fragen beantwortet. Aber wir werden lernen, mit solchen Konflikten zu leben, ohne uns an ihnen aufzureiben. Auch mit unbeantwortet bleibenden Fragen, und ich bin gegen fromme Antworten und zu schnelle fromme Antworten. Hiob hat uns das gewiss jetzt nochmal in der Beschäftigung sehr deutlich gemacht. Aber wir werden mit ihm bei allen unbeantwortet bleibenden Fragen weiter leben können und wieder Mut haben, das Leben neu zu riskieren. Mut zum Leben. Und uns durch alles für uns unverständlich Bleibende immer näher zu ihm ziehen zu lassen. Zu ihm ziehen zu lassen. Das ist Befreiung, liebe Freunde. Und das ist Aufruf zum Vertrauen. Gott ist höher und größer als unsere Gedanken. Gott ist höher und größer als unsere Gedanken über ihn. Gott ist höher und größer auch als unsere Lebensentwürfe. Glauben wir das? Mit dem, was wir über Gott denken, bleiben wir immer weit hinter dem zurück, was er wirklich ist. Paulus, dieser kluge Kopf, dem ich gewiss nicht das Wasser reichen kann, und ich möchte den sehen, der heute sagt, ich. Der sagt einmal, unser Wissen ist Stückwerk. Das, was ich von Gott und seinen Wegen begriffen habe, das ist nur so ein ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Aber bei ihm ist Vollkommenheit. Das ist's. Das kann uns befreien von der Überschätzung unseres Verstandes. Das ist ja auch ein Götze. Dass wir unseren Verstand als absolut setzen. Das kann uns befreien von dem, wir müssten alles verstehen, was Gott sagt und tut. Seine Maßstäbe müssten für uns immer 100% einsichtig sein. Und sein Handeln an uns und mit uns und in dieser Welt müsste uns immer einleuchten. Aha, so ist es. Das kann uns befreien von diesem Götzen, sein versteckter Götze. Aber ist so stark verbreitet, dass Gott sich vor uns verantworten muss. Seine Wege und seine Gedanken.
Ja, wir sollten sehr ehrlich und offen zugeben, dass wir manchmal seine Wege nicht verstehen und seine Gedanken nicht nachvollziehen können.
Das ist kein Grund, uns von ihm abzuwenden. Und das ist schon gar kein Grund, ihm das Vertrauen zu kündigen. Das kann und will uns noch fester an ihn binden.
Ich habe heute Morgen extra nochmal nachgelesen in einer Strophe, Liedstrophe, die mir auch hier in den Sinn kam. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, das ängstlich schlägt mein Herz, sei spät und früh.
Das singt eine 21-Jährige im Kerker. Sie hat dann ihr Leben verloren in Russland. Singt sie jeden Morgen ihren Mitgefangenen zu. Das ist's.
Und ein letzter Einwand. Gottes Wort ist kraftlos.
Gottes Wort ist kraftlos. Die Bibel ist kraftlos. Da waren die Skeptiker, da waren die Realisten, da waren die Nüchternen. Worte, nichts wie Worte, sagt der Prophet. Zu schön, um wahr zu sein.
Ihr Lieben, darf ich uns mal an der Stelle fragen, und ich stelle mich voll mit drunter.
Wie oft hören wir das Wort von Gott in den Gottesdiensten?
Ich gehe davon aus, dass Sie jedes Mal da sind, also mindestens 52 Mal.
Wie oft hören wir das Wort von Gott in den Gottesdiensten, in den Hauskreisen, in Seminaren, in guten Büchern? Wie oft hören wir das Wort von Gott? Darf ich mal fragen, was kommt eigentlich dabei heraus? Was passiert eigentlich in deinem Leben mit dem Wort von Gott? Was passiert eigentlich bei mir mit dem Wort von Gott? Ist da Veränderung spürbar? Merken morgen Leute, dass du heute hier im Gottesdienst warst? Geht von dir Veränderung aus, weil sein Wort dich verändert? Ist nicht die Gefahr sehr groß, dass wir nachher, wenn wir Kaffee trinken unten, ich wünsche das von Herzen, mach das. Aber dass das schon wieder vorbei ist oder spätestens beim Kotelett, da ist das Wort Gottes vorbei. Ein Ohr rein und andere Ohr raus. Wir haben uns daran gewöhnt. Ihr Lieben, wir haben das Jahr der Bibel fast hinter uns. Und ich würde so gerne mal eine Befragung machen. Wir sind angetreten, wir möchten das Wort Gottes uns lieber machen. Ich möchte mal fragen, hat das bei dir was gebracht? Liest du jetzt selbstverständlicher im Wort Gottes? Wissbegieriger, hungriger, mit ganzem Herzen im Wort Gottes? Hat sich da was verändert in diesen fast 365 Tagen? In diesem Zusammenhang fiel mir die Tage ein Wort von Bonhoeffer. Das hat mich sehr angesprochen. Sehr angesprochen, ob da nicht der heimliche Grund ist, warum sich bei uns nichts tut und warum auch viele nicht zum biblischen Wort greifen. Wenn Sie die Bibel lesen, müssen Sie sich vorstellen, dass hier und jetzt Gott zu uns redet. Er redet direkt in unser Leben, dort, wo die Probleme sind. Glaubst du das? Ich will zunächst ganz einfach bekennen, ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist und dass wir nur anhalten und etwas demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Die Bibel kann man nicht lesen wie andere Bücher. Man muss bereit sein, sie wirklich zu fragen. Nur so erschließt sie sich. Nur wenn wir die letzte Antwort von ihr erwarten, gibt sie sie uns.
Nur wenn wir es wirklich einmal wagen, uns so auf die Bibel einzulassen, als redete hier wirklich der Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen nicht allein lassen will, dann werden wir an der Bibel froh. Liegt da nicht der Schlüssel, dass die Heilige Schrift mir das letzte und erste Wort wird, was nie von meinem Leben herausgehalten werden soll und darf? Da begegne ich dem lebendigen Gott und seinem Wort. Jesaja gebraucht ein Bild gegen das, was die Leute sagen, naja, viele fromme Worte, was bringen sie? Das ist ein Gleichnis für die Wirkung dieses Wortes. Regen und Schnee fällt vom Himmel auf die Erde und befeuchten die Erde. Und die Wirkung sieht man nicht sofort. Wenn der Regen aufhört, dann trocknet die Oberfläche wieder ab. Aber in der Tiefe tut das Wasser seine Wirkung. Der Samen keimt und wird nach oben geschoben, diese Pflanze, und bricht dann durch. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht, bitte. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt genau das aus, wozu ich es gesagt habe. Gott richtet sein Wort aus und es will Frucht bringen. Was heißt das denn? Gott möchte uns trösten durch sein Wort. Erfährst du das? Gott möchte uns durch sein Wort herausrufen, auffordern. Er möchte uns wachrütteln. Gott möchte uns Antworten geben. Gottes Wort schärft unsere Sinne, dass wir Durchblick haben, Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Und Gottes Wort schenkt Kraft. Oftmals merken wir das gar nicht sofort, oder? Manchmal sagen wir, ach, die Bibellese war heute wenig ergiebig. Aber die Wirkung des Wortes geschieht in der Tiefe. In der Tiefe. Da wird ein wunderbarer Schatz angehäuft. Jedes Mal, wenn ich Gottes Wort in mich aufnehme, da wird der Schatz größer, der Fundus größer. Und oft hat das Wort eine Langzeitwirkung. Und dann bricht es durch. Dann kommt ein Wort zur Geltung, was ich vielleicht vor 10 Jahren in mich aufgenommen habe. Und dann hilft es mir in dieser jetzigen Entscheidung. Das Wort kommt nicht leer zu mir zurück. Es hat Wirkung, die wir nicht immer absehen können. Ihr Lieben, wenn das wahr ist, und es ist wahr, dann frage ich mich, was bedeutet das zum Beispiel für unsere Ehen, wo ja auch manche Nöte sind. Manche Nöte sind, und das macht mir Not. Wenn Gottes Wort von Mann und Frau zusammen gelesen wird, und man dem lebendigen Gott gegenübersteht und er sagt, ich gebe mein Wort und dieses Wort wird sich positiv niederschlagen in eurer Beziehung. Sollten wir das nicht tun? Was bedeutet das für den Zusammenhalt der Familie? Für Familienandachten? Mein Wort kommt nicht leer zurück. Und deshalb sind wir eingeladen, uns tiefer auf dieses Wort einzulassen. Tiefer einzulassen. Und gewiss sein, es dringt in unser Leben ein. Nicht nur in den Kopf, sondern auch ins Herz, wo die Entscheidungen fallen. Und es hat eine fruchtende Wirkung. Warum? Weil Gottes Wort immer Tatwort ist. Und an einer Stelle heißt es, es ist energiegeladen. Hinter diesem Wort steht Gottes Heiliger Geist, der es uns ins Leben hinein interpretieren will. Es ist voller Energie und soll sich bei uns entladen. Und dann sollen Wunder geschehen durch das Wort. Durch das Wort Gottes Wunder geschehen. So wie durch den Regen und den Schnee immer wieder das Wunder neuen Lebens durchbricht. Das ist, Freunde. Mich hat das neu begeistert. Gott ist da. Nutzen wir die Zeit, ihn zu suchen und umzukehren mit allen Konsequenzen. Das tut man nicht einmal. Sondern das ist immer wieder neu eine Frage für die, die Gott ernst nehmen wollen. Gott ist größer. Schenken wir ihm das Vertrauen, auch dort, wo wir ihn nicht immer verstehen. Und Gottes Wort wirkt. Lassen wir uns tiefer auf dieses Wort Gottes ein, dann fruchtet es in unserem Leben. Amen.